D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Hallo.
Und Dennis Horn.
Hallo.
Unser heutiger Gast moderiert im Radio, schreibt und spricht ins Internet, bringt viele Leute zusammen, kümmert sich um Nachwuchs, veröffentlicht Bücher. Und die Zentrale seines Schaffens versteht sich irgendwie auch als Gegenpol zur bestehenden Medienlandschaft. Ach, und eigentlich fang ja mal früher alles mit einer Band an. Unser heutiger Gast, kann man wirklich sagen, macht was mit Medien.
Der Erfinder des Spreeblick-Blogs und Mitgründer der Republika, die in anderthalb Wochen zum 10. Mal stark ist, Johnny Häusler. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen an euch hier aus diesem wunderbaren Studio in Berlin.
Unser Gast in dieser einen Stunde was mit Medien.
Schön, dass ich da sein darf.
Die erste Meinung
kommt heute vom Programmdirektor des ersten deutschen Fernsehens, das ist Volker Herres. Er lobt die Enthüllung der Panama Papers, an denen, kleiner Disclaimer, WDR und NDR maßgeblich beteiligt waren. Volker Herres sagt, es ist ein Triumph des klassischen Journalismus über das Geschwätz von der Lügenpresse.
Die zweite Meinung
kommt heute von Daniel Fiene.
Ich habe mal schnell durchgezählt, wie oft in diesem Monat bei Twitter, Facebook, in Pressemitteilungen, Foren und so weiter, alles, was man digital durchsuchen kann, die Stichworte Panama Papers und Jan Böhmermann fielen. Die Anzahl der Beiträge, jetzt vom kleinen Pizzle-Kommentar bis hin irgendwas riesengroßen Aufmacher auf den Nachrichtenseiten, bestätigt das Gefühl, die Aufmerksamkeit gehört Böhmermann. Die Auswirkungen der Panama Papers spielten da eine untergeordnete Rolle. Das Gedicht eines Satirikers provozierte in den letzten drei Wochen 114.000 Beiträge. Die undurchsichtigen finanziellen Machenschaften Prominenter resultierten nur in 57.000 Beiträgen. Das ist gerade einmal die Hälfte. An dieser Stelle könnt ihr euch ein entsprechendes animiertes GIF für Volker Herres vorstellen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das republikanische Medienmagazin.
Jede gute Recherche beginnt in der Wikipedia. Mhm. Und das hier steht dort, also stand dort, falls es in der Zwischenzeit nicht schon wieder jemand geändert hat und so weiter. Eben noch über unseren heutigen Gast, Johnny Häusler, geboren am 21. August 1964 in Berlin als Jörg Häusler, ist ein deutscher Musiker, Blogger, Mediendesigner, Autor und Radiojournalist. Er ist Frontmann der Rockband Plan B sowie Mitbegründer und Veranstalter der Republika, einer seit 2007 jährlich in Berlin stattfindenden Veranstaltung rund um das Web 2.0.
Kann man das eigentlich noch so sagen?
Ja, ich finde, das klingt mittlerweile viel
was
zu klein.
Davon?
Machen wir mal Republika, viel zu klein oder ist der Termin des Jahres mittlerweile?
Kommt drauf an, für wen, ne? Würde ich sagen.
So viele.
Können wir das ändern? Schreiben wir vielleicht irgendwie, was schreiben wir, Johnny, Veranstalter der Republika einer jetzt seit verdammten 10 Jahren in Berlin stattfindenden großartigen Gesellschaftskonferenz für die digitale Welt? Passt das irgendwie?
Ich würde denken, dass da viele Löschanträge, also nicht Löschanträge kommen, aber das erstens verdammt, schreibt man natürlich nicht in die Wikipedia.
Ja.
Und dann großartig ist auch eine Wertung, die in der Wikipedia nichts zu
suchen
hat.
Aber der Rest?
Der Rest stimmt schon irgendwie.
Ja.
Da, das ist schon irre. Also tatsächlich gucken wir selber, also wir, wenn ich wir sage, meine ich die vier Gründer, Tanja, Andreas, Markus und mich selbst, gucken da schon auch so ein bisschen mit Staunen zurück und freuen uns.
Gib uns doch mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Noch anderthalb Wochen, bis es dann losgeht, die 10. Ausgabe. Was passiert da hinter den Kulissen? Ich stelle mir das als Chaos pur vor.
Nee. Es ist überhaupt nicht. Das, tatsächlich ist das Team so super eingespielt. Wir hatten vor 2-3 Tagen ein großes Produktionsmeeting, wo alle, also auch die, die temporär dann zur Veranstaltung dazukommen. Es gibt ja so ein Kernteam von 4-5 Menschen, die sich das ganze Jahr kümmern. Und dann kommen natürlich, je näher man an den tatsächlichen Termin kommt, kommen immer mehr Leute dazu. Und jetzt, wie viel waren da? Ich würde sagen, über 20, die dann für den Ablauf der Veranstaltung zuständig sind. Und gerade die letzten 2 Jahre sind so wunderbar gelaufen. Man tatsächlich lernt das Team ja auch jedes Jahr und wir lernen, wo man nochmal nachjustieren kann und so. Und ich finde es schon irre, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Republika dieses Jahr nochmal um eine Fläche von 10.000 zusätzlichen Quadratmetern gewachsen ist. Wird also noch größer. Und das ist schon irre. Und letztes Jahr gab es wirklich ganz, ganz wenig Pannen oder Dinge, wo man hätte sagen müssen, oh, da müssen wir dringend nachjustieren. Das heißt, ich bin da voll großer Worte und auch stolz auf dieses Team, was da wirklich Großes leistet. Und die sind in vielen Sachen einfach wunderbar eingegroovt.
Was habt ihr euch denn Schönes jetzt zum 10-Jährigen überlegt?
Naja, wir feiern ja, das zeigt auch so ein bisschen das Design, was wir dieses Jahr haben, was sehr verspiegelt ist und auch vor Ort verspiegelt sein wird. Das wird lustig für die Kameraleute und hoffentlich natürlich für alle Gäste. Wir spielen ja mit der Tatsache, dass eigentlich die Republika kann nicht sein ohne die Leute, die vor Ort da sind. Jetzt sagt wahrscheinlich jeder Veranstalter von irgendeiner Veranstaltung, aber tatsächlich ist das so. Die Republika ist entstanden aus einem kleinen Kreis von Menschen, die sich übers Internet kannten.
Von diesen Bloggern.
Von diesen Bloggerinnen und Bloggern am Anfang, genau, so war es. Es war tatsächlich ja so, dass wir zusammengesessen haben, New Thinking, also die Firma mit von Markus und Andreas. Markus, der auch noch Netzpolitik.org macht, Andreas hatte damals schon den Hut auf bei so Webmontagen und so. Die haben Veranstaltungen gemacht. Wir, Tanja und ich mit Spreeblick, haben auch kleine Veranstaltungen gemacht. Die hießen damals Futura Bold, waren eher so Partys und Konzerte und so. Und irgendwie haben wir zusammengesessen, da wir alle am Bloggen waren und alle mit dieser Szene zu tun hatten und haben gesagt, lass uns doch mal ein paar Leute zusammentrommeln. Das hat, glaube ich, 2 Jahre gedauert. Es gibt so Spreeblick-Einträge, wo die Republika angekündigt wird, 2 Jahre vor der ersten. So, ja, wir machen es jetzt und es ist doch nichts passiert. Und da gibt es ja auch immer so ein bisschen Gelächter dann, wenn Leute sagen, ja, ja, ihr wieder. Aber letztendlich passiert es dann halt doch, wenn die Idee wirklich auch Bestand hat. Und ich glaube, es war Andreas, der dann irgendwann ankam und sagt, ich habe jetzt die Kalkscheune gebucht. Und wir alle, was, bist du verrückt? Das kostet ja Zehntausende und bla. Und und dann hatten wir damit gerechnet, dass wir hoffentlich schaffen, da 320 Leute hinzukriegen oder so. Und letztendlich waren 700 da bei der ersten. Und im letzten Jahr waren es 7000. Und das ist schon irre.
Und jetzt ist das ein verdammt relevantes Ding. Ihr seid ein gespieltes Team. Gibt es da überhaupt noch sowas, wo ihr noch hin möchtet mit dieser Veranstaltung, was ihr da so konkret im Kopf habt?
Ich glaube, klingt jetzt auch so ein bisschen pathetisch, aber was uns allen am Herz liegt, ist, also neben den Dingen, auf die man natürlich achten muss, nämlich, dass man damit nicht richtig vor die Wand fährt, auch finanziell nicht. Also das ist natürlich inzwischen eine Geschichte, wo Andreas auch eine ganz schöne Verantwortung trägt als Geschäftsführer, aber wir alle als Gesellschafter natürlich mit. Also das ist natürlich wichtig, dass das funktioniert finanziell und das tut es. Und das Zweite ist, dass wir speziell mit dem Umzug vor ein paar Jahren in die Station, also auf dieses große Gelände, wo man halt wirklich die Entscheidung treffen musste, bleibt man jetzt künstlich klein und schafft damit einen elitären Raum, weil man dann entweder über hohe Ticketpreise oder über Vorabvergaben von Tickets irgendwie dafür hätte sorgen müssen, dass es einfach nur eine bestimmte Anzahl von Leuten gibt, die da hinkommen können. Oder vergrößert man sich und schafft Raum für alle, die hinwollen. Und für Letzteres haben wir uns ja mit der Station entschieden. Und das war schon echt, also das war eine Nummer, da haben wir auch lange drüber diskutiert, weil das nochmal völlig andere Kosten auch bedeutete. Und vor allen Dingen die große Frage im Raum stand, können wir diese Atmosphäre beibehalten? Also ihr erinnert euch vielleicht an diesen schönen Hof in der Kalkscheune.
Der Kontakthof,
genau. Und das war wirklich eine große Herausforderung, weil wir schon auch Schiss davor hatten, dass das dann plötzlich flöten geht. Und es ist natürlich anders auf so einer großen Fläche, völlig klar. Das ist nicht mehr der Hof der Kalkscheune. Aber ich glaube, die Gespräche und das miteinander rumstehen und mal mit diesem und mal mit jener quatschen, das funktioniert nach wie vor und macht nach wie vor Spaß.
Ich bin auch ganz optimistisch auf das, was jetzt da kommt. Also ich freue mich jetzt schon auf die 10. Ausgabe, auf viele Spiegel, wie wir gerade schon erfahren haben. Und das ist allein, was werden wird, das sehen wir schon daran. Mir hat heute noch jemand gesagt, ich habe mal ins Programm geschaut, ist ja nicht so berauschend. Da muss ich sagen, das sind immer die besten Republika-Jahrgänge. Also das wird bestimmt super.
Das ist bei Zillionen Programmpunkten schon auch immer ein Kracher, finde ich. Das ist ja nicht so berauschend. Also, ja.
Worauf freust du dich denn?
Tatsächlich freue ich mich in diesem Jahr ganz, ganz doll auf XKCD, auf den, wie heißt der, Randall, ich habe jetzt seinen echten Namen gar nicht im Kopf, der diese Nerd-Comics macht, weil das hat auch so eine kleine Historie. Ich habe viele, viele Jahre persönlich versucht, den Mann einzuladen zur Republika, weil ich fand, dass er da mal sein musste und weil er, ja, mir einfach wichtig ist. Ich kenne dieses Comic, ne, mit, der ist there's someone wrong on the Internet. So alle, die XKCD kennen, werden jetzt nicken und lächeln. Und ich wusste zwar nicht, was jetzt ein Comiczeichner da machen soll auf der Bühne, aber ich habe den immer angeschrieben und da ist aber nie auch nur eine Antwort gekommen. Hat ihn offenbar überhaupt nicht interessiert. Und irgendwann habe ich es aufgegeben und jetzt hat das Programmteam ihn eingeladen und jetzt kommt er. Könnte auch damit zu tun haben, dass er plötzlich Bücher rausbringt und vielleicht.
Was bedeutet dir eigentlich die Republika mittlerweile persönlich? Also auch so für deinen Lebensweg?
Also rückblickend betrachtet, das heißt rückblickend betrachtet, sie läuft ja noch, aber es ist...
Das Kind ist erwachsen geworden, kann man schon sagen.
Das ist erwachsen geworden und ich hadere gerade mit den Worten, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich bin da sehr stolz drauf, auf die Leute, die das mit uns und für uns umsetzen. Ich bin stolz drauf, dass dieses Kernteam von den vier Gründerinnen und Gründern das geschafft hat. Und es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, das war immer einfach. Wir haben uns auch in die Haare gekriegt und wir haben auch Diskussionen geführt, speziell über Richtungen, die man einschlagen sollte. Aber wir haben es immer wieder hingekriegt und das war wirklich auch eine tolle Erfahrung. Und es gab wirklich auch Punkte, wo man gedacht hat, das kriegen wir nicht hin. Wir sind da so unterschiedlicher Meinung und haben eine so unterschiedliche Haltung. Und letztendlich wollten wir es alle weitermachen und auch weiter zusammen machen. Also da könnte jetzt auch niemand anders irgendwie eine Rolle übernehmen von einem von uns Vieren oder so. Und das ist ganz toll. Dann ist es tatsächlich, dass auch das erste Mal, dass so diese Chemie, die wir zu viert haben, eigentlich ähnlich ist wie in einer Band. Wir sind alle vier sehr unterschiedlich. Und jetzt haben Tanja und ich wahrscheinlich nochmal eine Sonderrolle, weil wir halt auch ein Paar sind und das ist bestimmt für die anderen auch anstrengend und uns halt sehr gut kennen. Trotzdem, Markus, Andreas, Tanja und ich, wir sind alle wirklich, wir haben andere Expertisen, wir haben andere Haltungen zu Dingen und ergänzen uns in den besten Fällen und die überwiegen. Das heißt, also wir wissen auch inzwischen, worauf wir uns verlassen können bei den anderen und wir wissen auch, welche Entscheidung vielleicht auch nur einer von uns am besten trifft, weil er oder sie davon am meisten Ahnung hat und das ist toll. Und die Republika als solches, natürlich ist man, ist das toll, wenn Leute das lieben. Also ich auf der einen Seite soll man sich auch immer in Bescheidenheit üben und ich glaube auch, dass wir auch viel Glück hatten. Wir waren zu einer richtigen Zeit am richtigen Ort und haben halt nicht vorher einen Businessplan gemacht, wir müssen jetzt eine Konferenz machen oder so, sondern wir haben das wirklich gemacht, weil wir eine Veranstaltung wollten, zu der wir selber auch hingehen würden. Das so. Und ich glaube, die allerbesten Ideen entstehen so, wenn man sie macht, weil man sie selber für wichtig hält und nicht, weil man meint, dass der Businessplan stimmt.
Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, den wir uns aufschreiben wollen, weil wir wollen uns heute auch ein bisschen was von Johnny Häusler als Medienmacher abschauen. Und ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Lektion. Und ja, viele mehr.
Da bin ich ja immer unsicher, ob ihr das tun solltet. Ihr wisst ja nicht, was ich alles in Sand setze nebenbei noch. Aber.
Ja, ach, das Scheitern gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu, glaube ich. Ne? Das bringt einen auch weiter.
Natürlich.
Darüber reden wir mit Johnny Häusler von Spreeblick zum Beispiel hier heute Abend in einer Stunde Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Blogger-Magazin. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich Johnny Häusler, unseren heutigen Gast, das erste Mal persönlich gesehen habe. Ich glaube, er war der erste von diesen Bloggern, die mal auf eine Journalistenveranstaltung eingeladen war. Ich glaube, das war der erste journalistische Kongress, den ich je besucht habe. Das war irgendwie der Jonet-Tag in Hamburg.
Ah, ja, ja.
2004, 2003, 2005, ich weiß es nicht, könnte auch 2006 gewesen sein. So irgendwie um den Dreh. Mhm. Und da gab es eine interessante Diskussion. Journalisten versus Blogger. Hat uns ja noch ein paar Jahre begleitet, aber die habe ich zum ersten Mal da mit dir erlebt.
Ja, und ich habe so oft versucht, mich da rauszuhalten, weil ich es ganz schräg fand am Anfang. Ich bin dann in ganz viele Fallen getappt und habe mich auf die Debatte eingelassen, weil ich irgendwann auch tatsächlich dann sauer wurde auf Journalisten, was ich vorher gar nicht war. Das ist ja das Interessante. Ich habe ja lange, also ich mache jetzt auch wieder Radio, habe aber bis Ende der 90er hatte ich vorher über ein Jahrzehnt lang Radio gemacht für öffentlich-rechtliche Station. Ich gehöre, glaube ich, zu den Ausnahmen in der Netzwelt, nämlich zu den Leuten, die öffentlich-rechtliche Rundfunk-Medienanstalten zum Beispiel für sehr wichtig halten für eine Demokratie und verteidige die Idee dieses Systems auch. Nicht alles, was dieses System so anstellt und tut, aber die Idee dahinter halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Und ich kannte vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten. Ich war befreundet mit welchen und kannte einige, die hervorragende Arbeit leisteten und immer noch leisten. Und deswegen fand ich die Debatte völlig albern, weil ich als Blogger, als jemand, der einfach in erster Linie erstmal zum Spaß ins Netz geschrieben hat, nämlich weil ich das einfach wollte. Und das war eine ganz persönliche Entscheidung und das hat mir Spaß gemacht. Und dass da plötzlich so eine Konkurrenz aufgebaut wurde. Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch mit einer Journalistin geredet, die bestätigt hat, dass das für sie und in ihren Redaktionen, in denen sie gearbeitet hat, dass da tatsächlich, speziell in diesen Jahren, damals wirklich Blogger als Konkurrenz angesehen wurden und auch als Bedrohung. Und das finde ich fast süß.
Ich glaube, das ist heute fast auch noch so, ne? Also gerade wenn man mal so im Lokaljournalismus schaut, da so ein Lokalblogger wird dann nicht als Bereicherung, sondern auch als Mitmarktbewerber gesehen, immer noch.
Dabei, mir reicht das ja alles noch nicht. Ich finde ja sehr schade, dass es in Deutschland kein wirkliches Mainstream-Blog gibt, wo man jetzt sagen könnte, das liest man in Deutschland. Neben den klassischen Medien und den klassischen Absendern gibt es halt auch noch 1, 2, 3 Blogs, die wirklich fast jeder kennt. Also klar, Netzpolitik ist sicher eine Marke und eine Hausnummer im netzpolitischen Bereich, wie der Name schon sagt. Spreeblick vernachlässige ich ja ganz sträflich durch die vielen anderen Dinge. Also man kriegt halt dann doch nicht alles hin. War aber vor vielen Jahren auch mal, finde ich, sowas, was ein bisschen mainstreamiger war, was ich auch gut fand. Aber ja nie auf einer Breite, dass man sagen könnte, es gibt auch nur 1 Million Menschen im Land, die sowas lesen. Oder so.
Wahrscheinlich Bildblog ist auch zu speziell, also aus unserer Medienblase, ne?
Ja, und ich meine wirklich so als Blog, was so so ein kulturelles eher ist und auch so themenübergreifend, was vielleicht eine Politiksparte hat, vielleicht auch eine Mediensparte. Das hat's irgendwie nie gegeben.
Das ist
oder? Ganz
spannend. In anderen Ländern, also ich nehme das auch so wahr, ist das passiert? Woran liegt das?
Ich weiß es nicht. Es könnte unter anderem auch daran liegen, dass wir eine relativ gute Medienlandschaft haben, immer noch in Deutschland, ja, finde ich. Also auch eine sehr breit aufgestellte.
Manchmal habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass auch soziale Medien wie Facebook und Twitter hier nicht in, also klar, gerade Facebook ist ein Massenphänomen, aber trotzdem nicht gleich angenommen werden wie in anderen Ländern, gleich schnell auch adaptiert werden.
Aber da gibt es eine interessante Zahl von Facebook. Mhm. Die sagen ja.
Von Facebook.
Naja.
Ich habe auch ein paar Spreeblick-Zahlen.
Wenn die das halt vergleichen, so wie aktiv die Nutzer sind. Im Schnitt guckt 56% aller Facebook-Nutzer gucken einmal täglich in Facebook rein, mindestens einmal täglich. In Deutschland liegt die Zahl nicht bei 56%, sondern bei 76%.
Aber die Gesamtzahl der Facebook-Nutzer, so als Anteil an denen, die vielleicht online sind oder in der Bevölkerung sind, gerade Twitter ist ja auch in anderen Ländern ein größeres Phänomen. Also man hat zumindest immer das Gefühl, das ist jetzt auch nur so gefühlte Empirie, dass man hier ein bisschen zögerlicher ist.
Das kann wohl sein, ja. Also ich... Es ist wirklich schwierig, man ist ja auch immer so am Mosern übers eigene Land. Ne?
Ja.
Deswegen,
ja.
Aber dass jetzt in anderen Ländern so viel anders oder qualitativ besser ist, weiß ich gar nicht.
Aber ich weiß nicht, damals, als es so mit diesen Bloggen losging, da hatte man ja auch so gewisse Erwartungen, vielleicht auch mehr Vielfalt in die Medienlandschaft zu bringen, andere Stimmen und so weiter. Wie jetzt so eine Retrospektive, fast 10 Jahre später, ist das geglückt? Oder haben wir uns da vielleicht auch ein bisschen was vorgemacht, können es aber nicht lassen, weil es Bloggen eigentlich noch nach wie vor immer Spaß macht?
Ach, ich weiß gar nicht, vorgemacht klingt so negativ. Ich finde, dass man, wenn man das wollte und dahin wollte und das vielleicht teilweise auch nur für sich geschafft hat, ist so ein bisschen wie mit dem Begriff Relevanz, wo ich mich auch mal gefragt habe, relevant für wen denn? Also auch eine Republika ist ja nicht deswegen relevant, weil da 7000 Menschen hinkommen. Ich glaube, es gibt Ärztekongresse, da sind mehr oder was weiß ich, Esoterikmessen oder so. Sind die jetzt relevanter oder irrelevanter? Relevanz ist ja eine sehr subjektive Geschichte, finde ich. Und jetzt kann man, ist irgendwas gesellschaftlich relevant oder so? Ist die Böhmermann-Diskussion, jetzt trägt die sehr lange oder haben wir das in 2 Wochen auch wieder vergessen? Finde ich immer schwierig und deswegen, wenn man sich vorgenommen hatte, was ändern zu wollen in der Medienlandschaft, am Ende irgendwas bleibt doch hängen und ich finde schon, wenn man sich die bekannten Medienhäuser anguckt, also wenn man sich die Spiegel Online, Zeit.de anguckt und so, man kann ja nicht behaupten, dass die nicht schon auch geguckt hätten, was ist denn eigentlich das Tolle an Blogs, wo können wir uns auch ein bisschen was durchaus auch abgucken und was können wir übernehmen und zwar gar nicht im Sinne von klauen, sondern so, wo ist was passiert, was uns auch interessieren sollte. Sei es mehr Meinungsjournalismus, sei es die Formate, teilweise auch Technik so. Und doch, da hat sich schon was bewegt. Ich meine, rückblickend, wenn man sich die Republika anguckt, 10 Jahre, 2007 war halt auch so ein spannendes Jahr, ne? Was wir damals nicht wussten, aber in 2007 wurde das erste iPhone veröffentlicht, Twitter wurde auf den Markt gebracht, so, und danach hat sich das ja alles rapide verändert. Also diese Blog-Diskussionskämpfe, die wir hatten, ja, und Nächte mit Kommentarschlachten, das hat sich ja alles jetzt verlagert, oder zumindest bei den meisten Blogs oder bei vielen, ich kann das zumindest feststellen, bei Spreeblick. Das jetzt wird halt kommentiert auf Twitter und auf Facebook und da wird es weitergereicht und so, bist ja irgendwie auf allen Kanälen am Kommunizieren.
Über 2007 sollen wir noch weiterreden, weil da war ja auch das Podcasten auch eins der Hype-Themen. Vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir gleich vertiefen werden mit Johnny Häusler von Spreeblick und Republika-Mitgründer. Und was er sonst noch alles macht, klären wir noch in dieser Stunde, was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, das Social Media und neue Medienformen Magazin. Mit Johnny Häusler, der heute Abend bei uns ist. Wir haben eben schon so ein bisschen über den Zustand, die Geschichte der Blogosphäre gesprochen. Johnny hat gerade gesagt, die ganzen Kommentarschlachten, die damals so über Relevanz des Bloggens geführt wurden, dann kam plötzlich Twitter und Facebook wurde riesig groß und es hat sich alles so ein bisschen verlagert. Wie nimmst du die Social-Media-Welt so aus deiner Sicht als Urblogger heute so wahr?
Insgesamt finde ich es schon schade, dass wir unsere Inhalte vor allen Dingen von Privatunternehmen, von kalifornischen Privatunternehmen packen, wo wir eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr drauf haben. Also vor allen Dingen nicht, also klar, ich kann da reinschreiben, relativ, was ich will, auch relativ großer erhobener Zeigefinger. Aber ob das jetzt verschwindet, wem das angezeigt wird in der Timeline und so, das liegt nicht in meinen Händen. Wie es aussieht, auch nicht. Also finde ich problematisch. Ich habe da wirklich irgendwann aufgegeben. Also ich fand es am Anfang total doof und habe weiter so meinen Schuh gemacht, wie ich das halt mit Spreeblick immer gemacht habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich nicht in diese Kanäle gehe, dann kommen die Leute auch nicht. Das heißt, ich muss meine Links auf Facebook und Twitter veröffentlichen. Ansonsten lässt das einfach nach. Menschen rufen scheinbar keine Website mehr auf und ja. RSS-Feeds hat es nie geschafft, in irgendeiner Form von Mainstream-Benutzbarkeit vorzudringen, obwohl es ja jetzt nicht so schwer ist, aber so RSS-Reader und so, ich kenne kaum Leute so außerhalb von Nerdkreisen, die das benutzen. Also insgesamt finde ich das für ein freies Internet und für ein vielfältiges Internet nicht gut. Aber Facebook zum Beispiel ist im Detail fantastisch durchdacht. Aber kann ich nur einen Hut vorziehen. Also es ist nicht immer ganz einfach zu benutzen, aber generell kann man sehr leicht einsteigen und dann in die Tiefe gehen. Es macht Spaß, es hält dich in Kontakt mit Leuten, ohne dass du jetzt die ganze Zeit vor dem Rechner sitzen musst. Was ja auch wichtig ist, es gibt tatsächlich Menschen, die haben auch noch was zu tun den ganzen Tag und können dann irgendwie vielleicht mal ab und zu bei Facebook reingucken. Twitter ist immer noch mein Favorit unter den sozialen Netzwerken, weil ich es fantastisch finde als News-Kanal für witzige Sachen. Ich lese jeden Tag so viele tolle Sachen auf Twitter.
Aber was ich so ein bisschen interessant finde, ich habe zumindest das Gefühl, nach wie vor pusten sehr viele Leute sehr viel in Twitter rein. Aber so insgesamt, die Interaktion mit einzelnen Tweets nimmt deutlich ab. Ich habe das Gefühl, so man erreicht nicht mehr so seine Community wie früher. Ist das jetzt nur, oder habe ich jetzt das nur so einen Eindruck, weil es so viele negative Schlagzeilen gibt? Oder siehst du was Ähnliches?
Was meinst du denn für negative Schlagzeilen?
Naja, also erstmal, dass der Druck auf Twitter, da erstmal der Börsendruck, der da ist.
Ach so.
Und
Änderungen wie der Algorithmus.
Dass man nicht so genau weiß, wo wollen die eigentlich hin. Also eigentlich wäre es für Twitter ja perfekt, wenn es so ein mittelständisches Unternehmen sein dürfte. Aber alle von außen haben ja so ein bisschen die Erwartung, dass es das nächste Facebook wird, was ja total illusorisch ist und das Ding ja auch irgendwie, glaube ich, dann kaputt machen würde.
Ja, das wird auch daran kaputt gehen. Also das nervt doch sowieso. Das ist doch der totale Irrsinn. Diese ganze Szene rund um diesen Börsenwahn und so. Wirklich im Ernst. Twitter könnte, die sind ja auch, ich war gar nicht so riesengroß, weißt du, vom Personal her. Ich glaube, WhatsApp sind ein Dutzend Leute oder so. Man kann ja mit man kann ja mit kleinen Teams was Tolles auch auf die Beine stellen. Und es ärgert mich maßlos, dass Twitter nicht einfach sagt, ey, wir sind cool, wir bieten einen tollen Service an, damit der läuft, brauchen wir Geld, und um unsere Leute zu bezahlen, also gibt es, weiß ich nicht, die kostenlose Variante und die bezahlte Variante, die hat irgendwie mehr Funktion oder so. Ich glaube daran, dass dieses Modell sehr gut funktioniert. Man macht damit vielleicht nicht hunderte von Millionen Gewinn im Jahr, das mag wohl sein. Aber warum zum Teufel muss es denn immer so sein? Also ich glaube, dass diese Gier nach immer mehr und immer noch mehr Nullen vor dem Komma, das, ich weiß nicht, mich nervt's. Ich finde es auch teilweise wirklich widerlich, weil es zerstört Kultur. Und ich verstehe, dass Menschen auch wollen, dass sie erfolgreich sind mit einer Sache. Das ist alles okay. Und dass sie auch Geld damit verdienen wollen. Von mir aus sollen sie sogar reich damit werden. Aber wie reich muss man denn werden? Also das ist doch absurd irgendwann. Und dieses immer mehr und immer noch größer. Und vor allen Dingen, was interessieren mich denn Aktienanleger, die wahrscheinlich selber nicht mal ein Twitter-Konto haben? Also
machst du dir Sorgen um Twitter?
Nee. Sorge ich mich um US-amerikanische Multikonzerne? Nee. Nein, wenn es Twitter nicht mehr gibt, gibt es Twitter halt nicht mehr. Also daran hängt ja glücklicherweise kein Leben. Ich mache mir um ganz andere Sachen Sorgen als darum, ob Twitter oder Facebook überleben. Ich fände es sehr schade, aber ich weiß, da kommt das Nächste. Mir macht Snapchat gerade super viel Spaß.
Oh, da wollten wir mit dir drüber sprechen.
Gleich bei uns, alte Leute geben Tipps für Snapchat.
Johnny Häusler, D-Radio Wissen, was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Innovationsmagazin. Wenn ich in meine Snapchat-Stories gucke, wer taucht da auch auf? Johnny Häusler.
Weil du mich als Freund geedit hast.
Ja, natürlich. Und dann
per Benutzernamen, Telefonnummer oder per Snapcode?
Darüber darf ich hier nicht reden. Ja. Und das ist, weißt du, was ich krass finde, Johnny, an dir, dass du so völlig frei von irgendwie allem gefühlt dich immer an jeden neuen heißen Scheiß wagst.
Das ist total nett, aber es stimmt gar nicht.
Also ich kenne dich als Blogger, der ganz früh dabei war. Über Podcaster haben wir ja noch gar nicht geredet. Und jetzt sehe ich dich in Snapchat. Und ich habe, also von außen habe ich das Gefühl, du bist jemand, der ohne das zu sagen, dass er das jetzt ständig ausprobiert, also das so als Selbstmarketing, und nächste Woche spreche ich auf einer Konferenz darüber.
Das ist lustig, weil ich heute Abend nur so lauter Snaps aufgenommen habe, dass ich gerade beim Radio bin und so.
Das habe ich in der Vorbereitung selten, für die Sendung übersehen.
Erzähl weiter.
Ich habe das Gefühl, da haben wir jemanden, der bleibt irgendwie innovativ die ganze Zeit. Ich höre doch schon raus, das ist keine Masche. Das ist einfach.
Nee, Masche ist das überhaupt nicht. Ich finde das, Dankeschön, das ist sehr nett, dass du das sagst. Bei Snapchat geht es mir so, ich suche noch nach der richtigen Form für mich. Viele Snapchat-Stories von Leuten, die ich sehr mag, finde ich eher langweilig, weil sich da immer so durchzusteppen durch endlose Geschichten ist noch nicht das Richtige, finde ich. Snapchat ist ein eigenes Format und ich versuche, diese ganzen anderen Dienste installiere ich mir ja auch und probiere das aus und benutze sie dann nicht. Also Peach und so habe ich mir auch mal kurz angeguckt, hat mich nicht gekriegt.
Ging 48 Stunden die Nummer.
Kann aber auch sein, dass es mich in einem Jahr interessiert, wenn ich den Eindruck habe, da passiert doch irgendwas. Snapchat finde ich deswegen gerade sehr, sehr spannend, weil es eigene Formate fordert. Also man muss wirklich überlegen, was interessiert mich zum Beispiel bei anderen? Was gucke ich mir gerne an und was bestelle ich wieder ab, sozusagen, indem ich die Freundschaft kündige oder so. Und das macht Spaß, das rauszufinden. Und tatsächlich, ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Und ich liebe Technologie, ich liebe Unterhaltungselektronik. Ich bin da totaler Geek. Und gleichzeitig ist es aber nichts, was, wo ich jetzt sage, ich kann nicht schlafen, weil ich habe heute noch nicht gesnapchattet oder so.
Wie überwindest du diesen Moment, den man oft so hat, so, wo soll ich denn dafür jetzt auch noch die Zeit hernehmen?
Ich lasse es dann einfach ganz lange sein auch. Also Snapchat zum Beispiel mache ich gar nicht so häufig. Snapchat ist deswegen so toll, finde ich, weil ich mich richtig bekloppt fühle. Ich habe teilweise wirklich Angst, irgendwo raufzudrücken, weil ich denke, da passiert jetzt was ich nicht wollte. Ja, im Sinne von, ich habe jetzt ein Bild gepostet, was gar nicht gepostet werden sollte oder so. Und ich finde es so lustig, dass ich plötzlich auch vor so einem Kanal sitze oder vor einem Medium oder einem Format, wie immer man das nennen will, und ich teilweise nicht mehr durchblicke und wirklich zu meinen Söhnen gehe und sage, sag mal, wie kriege ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt den Fotofilter und aber auch noch die Uhrzeit, ja, musst du ja festhalten, ne? So, weil ich finde es ganz hübsch, dass Snapchat so ein bisschen verworren ist. Dass sie ganz viel spielen mit Usability ist ja auch so ein Steckenpferd von mir und auch Produktdesign durchaus. Und ich finde es ganz toll, wie die rumspielen mit verschiedenen Arten, wie man eigentlich so eine App bedienen kann, wo sie dann auch sagen, mir doch egal, was da die Standards sind, wir machen das anders. Finde ich auf vielen Ebenen spannend.
Ich finde es interessant, dass so viele Medienmacher gerade auf Formatsuche sind. Was ist spannend, was ist nicht spannend? Von dir habe ich mal tolle Tipps gesehen. Also du hast zum Beispiel gesagt, liebe ihr, die ein bisschen älter seid, haltet die Kamera ein bisschen höher, weil sonst sieht man euer Doppelkinn. Und ein Snap bestand aus Nasenhaare. Ich bin direkt zum Spiegel gegangen und habe mal kontrolliert, aber da war alles in Ordnung.
Das war so süß, weil ich habe von vier Leuten, von vier männlichen Menschen auf Snapchat irgendwie danach so direkt Nachrichten gekriegt. Ja, hast ja recht. Und so, die fühlten sich sofort, also vier Menschen, die sich sofort angesprochen fühlten. Mir ist es halt aufgefallen, wenn man Snapchat redet, man ja in die Frontalkamera, ne? Muss man ja vielleicht für Radiohörerinnen und Hörer erklären. Und wenn man dann so aufnimmt und das Handy halt so ganz normal, das Smartphone so ganz normal in der Hand hält, dann filmt man halt so untersichtig. Und seien wir ehrlich, das kann man sich mit 18 noch erlauben, mit 48 nicht mehr so. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass ich lauter alte Menschen auf meinem Smartphone plötzlich sehe, die ihr Doppelkinn und ihre Nasenhaare filmen. Und dann habe ich das halt so spaßenshalber mal gesagt, kleiner Tipp von mir. Ich versuche auch immer, die Kamera hochzuhalten, wenn ich direkt reinspreche. Aber damit sieht man natürlich auch wieder ein bisschen bekloppt aus, wenn man über die Straße geht und sein Smartphone sich vors Gesicht hält und da reinspricht.
Du, Daniel, war gerade in den USA. Ich glaube, du hast es auch erlebt. Das hat mir eine Freundin jetzt kürzlich auch erzählt, wie viele Leute da so rumrennen.
Glaube ich sofort.
Ja,
habe ich übrigens sehr gerne dabei zugeguckt auf Snapchat, Daniel, eure Berichte da aus den Staaten. Fand ich super.
Yay.
Wenn du sagst, da kommt dir aber auch so viel langweilig vor. Was ist denn das, wo du denkst, das kommt einem, jetzt in dem Fall dir, auf Snapchat eben nicht langweilig vor? Was funktioniert dort? Was ist spannend?
Das versuche ich auch für mich selber rauszufinden. Ich finde, dass Snapchat, wir haben ja alle gedacht, dass Periscope und so abgeht, ne? Diese Live-Twitter-Streams und so. Und Snapchat ist ja so quasi live, also so ein bisschen leicht zeitversetzt und man kann es auch später gucken und so. Und ich finde, man ist schon sehr dicht dabei. Also das auch bei diesen Snapchat-Stories, die kuratiert sind, jetzt gucke ich nicht unbedingt Basketballspiele in Staaten, die da so passieren, aber ich finde das zum Beispiel ganz hübsch, wenn die so Stadtberichte machen aus verschiedensten Großstädten der Welt und da irgendwie die Jugendlichen so kuratieren, die dann irgendwie über ihre Stadt was machen. Und man ist irgendwie schon ein bisschen anders, in Anführungszeichen, vor Ort, als man das in so... ja, in einem Blogpost ist oder so. Und außerdem finde ich es ganz großartig, dass endlich jemand geschafft hat, das Hochkant-Filmformat. Ich finde es super. Ich meine, YouTube hat vor ein paar Tagen eingeführt, dass wenn du auf dem Mobilgerät dir einen YouTube-Clip anguckst und der ist Hochkant gefilmt, also deswegen eigentlich rechts und links diese schwarzen Flächen, gibt es jetzt einen Knopf auf der mobilen Version von YouTube, dass es dann das Hochkant-Vollformat ist. Und ich finde die Entwicklung so spannend. Man hätte nie gedacht, dass das irgendjemand mal nutzt.
Für mich ist YouTube jetzt übrigens auch schon so ein bisschen altbacken. Also ich finde, also ich habe das Gefühl, dass Snapchat gerade so ein bisschen so das Sehverhalten so einer ganzen Generation ein bisschen prägt. Also ich habe, wenn es mir schon so geht, dass ich also Videos ganz viel angucke, ich verbringe da unglaublich lange Zeit in den Stories, drücke dann auch gerne mal weiter, um in die nächste Szene zu kommen. Und da habe ich mich ertappt, wie ich das bei YouTube versucht habe und war dann total schnell raus aus der Geschichte, weil es langweilig weiterging.
Naja, weil du gerade so eine neue Generation ansprichst, das ist schon sehr spannend zu beobachten. Also wir haben ja gerade durch die TinCon, durch die nächste Veranstaltung, die wir machen, die nämlich nur für Jugendliche ist, ganz viel mit Jugendlichen zu tun. Wir haben einen Jugendbeirat, der so um die 20 Leute sind und auch mal wechselt und so, mit dem wir auch viel reden, wo wir auch viel gucken, wie benutzt ihr denn die Kanäle? Und da kann man ja nur feststellen, die haben sehr auf ihre Eltern gehört in den letzten Jahren, die nämlich immer gesagt haben, Mädchen, Junge, pass mal auf, was du da auf Facebook machst, das kann jeder sehen, ganz gefährlich, und mach mal jetzt nicht die Fotos von der Party dahin. Und dann haben die Jugendlichen irgendwann gesagt, alles klar, machen wir nicht mehr und sind nur noch auf WhatsApp und Snapchat. Das heißt, wo also überhaupt keiner mitkriegt, was sie da machen, zu Recht, weil das ist dann auch ihr eigener Raum, ihr eigener digitaler Raum. Und ich habe den Eindruck, das trifft natürlich immer nicht auf alle zu. Und das ist jetzt auch ist auch nicht amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, sondern ein Berliner Blogger behauptet, dass die sehr genau wissen, welche Kanäle sie wofür nutzen. Also Instagram ist halt, viele Accounts von Jugendlichen sind privat auf privat gestellt, weil die sehr klar einschränken wollen, wirklich nur meine Freundinnen und Freunde können meine Fotos sehen. Snapchat ist eher so, ich war vorhin da oder ich bin gerade da und da, guckt mal alle, was ich hier Abgefahrenes mache. Sei es auch nur, ich habe mir einen neuen Hut gekauft oder so. Und Twitter nutzen sie eher wenig. Da gibt es so ein paar YouTuberinnen und YouTuber, die vorgerannt sind. Und deswegen hat Twitter so ein bisschen Auftrieb gekriegt bei Jugendlichen. Und WhatsApp ist halt wirklich so die private Kommunikation, ganz viel in Gruppen auch. Also Klassengruppen und so. Also die Kanäle werden, will ich sagen, von Jugendlichen, glaube ich, sehr gezielt eingesetzt und auch mit unterschiedlichen Fotos zum Beispiel bespielt.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Berliner Blogger gleich noch ein paar Dinge behaupten wird. Hier in Was mit Medien. D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, das Kinder- und Jugendlichen-Magazin.
Gerade fiel schon das Stichwort TinCon. Das ist kein Tinder-Ableger.
Nee.
Wollten wir nochmal kurz klarstellen. Sondern, das ist ein großes Projekt von dir, Johnny, was jetzt mit ansteht. Auch deine Frau Tanja ist mit dabei. Ihr habt ja vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht, das hieß Netzgemüse.
Tanja haut dir auf die Nase, wenn du das nochmal so sagst.
Was habe ich gesagt?
Weil sie ist auch dabei. Also man muss schon sagen, dass Tanja natürlich die Idee, das überhaupt umzusetzen, tatsächlich als Erste hatte. Ich war da zögerlicher, muss ich zugeben. Im Grunde genommen, eigentlich gibt es die schon seit 2-3 Jahren, die Idee nach unserem Buch Netzgemüse, irgendwann mal zu sagen, lass uns mal eine Republika machen, die nur für Jugendliche ist.
Und TinCon steht für Teenager Internetwork Convention.
Also ohne Teenager, wir haben es Teenage Internetwork als neues Wort sozusagen genommen. Teenage Internetwork Convention ist jetzt ein bisschen kompliziert, ist auch egal.
Was macht ihr da?
Naja, also ich glaube, so eine Art Republika für Jugendliche fasst es am besten zusammen für die, die die Republika kennen. Was wir, also es gibt verschiedene Beweggründe. Der eine ist, es gibt sehr viele Angebote, sich mit Medien auseinanderzusetzen, mit digitalen, für Kinder. Die sind für Menschen ab 12 totaler Kinderkram. Also da fühlen die sich nicht mehr zu Hause. Und dann gibt es sehr viele Angebote für Erwachsene. Es gibt Konferenzen, Diskussionsabende und so weiter. Für wen es aber sehr, sehr wenig gibt, und zwar auch in der Schule und dann halt auch auf dem offenen Markt sozusagen, ist für Jugendliche. Und wir reden so viel, so unter uns, auch auf der Republika immer, über die ganzen wichtigen Themen, Überwachung, NSA, Snowden, als Stichworte Netzneutralität und so. Und wenn wir mit Politikerinnen und Politikern reden, die 60, 65 sind, dann ist das genau für die noch wenige Jahre interessant. Und ich bin 51, das heißt also, ich bin auch ein erwachsener Mann, der, seien wir mal ganz ehrlich, und ich meine das nicht schlimm, mir geht's super, aber der mehr Vergangenheit als Zukunft hat. Das ist einfach so, den muss man mal in den Tatsachen ins Auge gucken. So, und da wächst eine Generation ran jetzt, die in eine Welt geboren wurde, die digital ist. Punkt. Die haben eine Welt ohne Internet, gab es für die nie. Und die haben eine gewisse Medienkompetenz, wie ich gerade gesagt habe, aber dann auch wieder ganz viel Erfahrung, die ihnen noch fehlt. Sozialkompetenzen und so kann man ja auch durchaus benutzen im Internet. Man kann mit diesen ganzen Werkzeugen, die wir da haben, ja noch viel mehr anstellen, als nur zu konsumieren. Machen ja auch schon viele, YouTube und so weiter, aber noch nicht genug, finde ich. Und da sich mal so ein bisschen einzuschalten und vor allem dafür zu sorgen, dass die sich auch so szenenübergreifend mal auch ein bisschen vernetzen. Also es gibt viele Jugendliche, die stellen tolle Sachen auf die Beine, sind dann aber vielleicht nur in der Games-Szene. Andere sind irgendwie in der Fashion-Szene und so. Und das alles mal zusammenzubringen auf einer einzigen Veranstaltung und eine Mischung zu haben aus, ja, da sind YouTube-Stars bei der TinCon, da sind Leute, die ihr aus YouTube und von Instagram und Snapchat wahrscheinlich kennt und die viele hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Follower haben. Aber da sind eben auch Leute, die kennt ihr nicht und die machen trotzdem geilen Scheiß. Und die stellen wir auch auf eine Bühne. Und genauso könnt ihr euch selber auf eine Bühne stellen, wenn ihr eine tolle Idee habt oder was zu sagen habt. Das ist ein Experiment, wo wir bestimmt auch Fehler machen werden beim ersten Mal jetzt Ende Mai. Aber wir sind sehr gespannt drauf und im Moment ist es so, dass die Zustimmung unter den Jugendlichen, die wir erreichen, die sind echt baff, weil wir da ein Riesenprogramm haben von über 90 Slots, wo von super großartige Roboter auf den Bühnen, die echt crazy sind. Also Myon ist einer von diesen wirklich ganz, ganz wahnsinnig fortgeschrittenen Robotern. Dann gibt es Workshops, du kannst selber irgendwie natürlich so Maker sehen, du kannst was machen, 3D-Workshops, 360-Grad-Kameras, wie geht man damit um, wie schreibt man dafür Storyboards und so weiter.
Am 27., 28., 29. Mai steigt die TinCon in Berlin. Und wenn du dich jetzt auch so viel quasi mit dem beschäftigst, was du hast ja schon gerade so über die Nutzung von sozialen Netzwerken als aus deiner Sicht als Blogger, wie du also aus Berlin das schilderst, so ein bisschen zusammengefasst. Was glaubst du, ist so eigentlich das größte Vorurteil, was so, wenn die Großen, wenn die Alten über Jugend sprechen, fällt dir da eigentlich immer wieder was auf, was eigentlich immer missverstanden wird?
Es gibt vieles, was mich ärgert. Ich finde es immer wahnsinnig ärgerlich, wenn so die alten Netzhasen behaupten, dass die unkreativ wären, weil die machen ja nur YouTube-Videos und so. Wenn man sich da mal ein bisschen reinkniet, es gibt so viel tolles Zeug. Und es gibt, die haben natürlich, ja, die haben vielleicht eine andere Haltung zu bestimmten Dingen oder so. Aber ich finde es schon ziemlich crazy, was manche Jugendliche da auf die Beine stellen. Und ein anderer Vorwurf ist ja auch oft, die wären unpolitisch und das sind sie meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, dass diese Generation genauso wenig oder genauso viel Politik verdrossen ist wie die Teenager-Generation vor ihnen. Die haben alle einen Hals auf Parteien, das interessiert sie nicht. Kann ich auch total nachvollziehen. Und es ist natürlich schon bitter, wenn man merkt, FDP, was, wer ist das? Aber AfD kennt jeder und das ist halt aus den Medien, muss man auch so sagen. Nicht, weil sie die toll finden, sondern es ist eine der wenigen Parteien, die manche Leute im Alter von 13, 14 kennen. Weil über die anderen hören sie ja nichts in den sozialen Netzwerken. Da kann man sich eine Menge Gedanken drüber machen. Und trotzdem treffe ich natürlich jetzt gerade im Zusammenhang mit der Arbeit an der TinCon, ich treffe, weiß ich nicht, es gibt Gruppen von 17-, 18-jährigen Mädchen, die wollen zusammen irgendwie einen Bus mieten und die Balkanroute abfahren, um sich da um Kinder zu kümmern oder so. Weißt du, also man kann wirklich nicht sagen, dass die nicht politisch sind. Ganz im Gegenteil, sie interessieren sich nicht für Parteienpolitik. Aber das kann ich ehrlich gesagt langsam auch nachvollziehen.
Johnny, unsere Stunde ist schon um. Es hat großen Spaß gemacht.
Ich quatsch immer so lange, Wahnsinn.
Wir hätten uns eigentlich so gerne noch über Podcasts unterhalten.
Und so viele Dinge.
Vielleicht nur ganz kurz.
Machen wir jetzt über Snapchat alles, oder?
Ja.
Da setzt mich mal. Wie findet man dich für alle? Welchen Nutzernamen muss ich dann Snapchat eingeben?
Spreeblick.
Das ist einfach.
Das ist immer, deswegen muss ich mich immer überall schnell anmelden, um Spreeblick zu reservieren.
Es gibt einen Dienst, Johnny, aus den USA, der meldet dich automatisch mit diesem Nutzernamen bei allen neuen Geschichten, die an den Start gehen.
Meldet oh Gottes Willen.
Ach, muss mal raussuchen.
Ja, muss ich auch mal raussuchen. Ja. Es gibt für alles gibt's irgendeine...
Richtig.
Irgendeine Idee, ne?
Wir sehen uns nächste Woche auf der Republika, nehme ich an.
Ich freue mich drauf, euch zu sehen und ich bedanke mich sehr für die Zeit, die wir hier hatten. Das ist toll, wenn man mal nicht so hetzen muss.
Johnny Häusler zu Gast bei einer Stunde Was mit Medien und in der kommenden Woche
hören wir uns wieder.
Hören wir uns wieder. Ich habe noch keinen Plan, was wir machen, aber das ist ja auch das Schöne.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.